In der heutigen Vorlesung möchte ich aus dem Kapitel 42 jetzt noch die letzten Simulationsmethoden beschreiben, die man eben häufig verwendet, um thermodynamische Erwartungswerte zu berechnen. Die erste Methode ist das sogenannte Reweighting. Sehr oft hat man eine Situation, wo man eine Distribution, typischerweise eben eine Boltzmann-Distribution, schon gesampelt hat für einen Hamiltonian, den ich jetzt mal H0 nenne. Und im Endeffekt bin ich jetzt aber daran interessiert, den thermodynamischen Erwartungswert für einen anderen Hamiltonian H1 zu berechnen, der sich typischerweise irgendwie leicht unterscheidet. Ja, da kann man jetzt eben diese Reweighting-Technik anwenden. Und ja, Sie sehen, in der ersten Gleichung habe ich A1 mit diesem Superskript 1. Und das bedeutet jetzt, dass das eben ein Erwartungswert ist, den ich bezüglich dem Hamiltonian 1 ausrechne. Und der ist dann halt, nicht wahr, das übliche Integral über alles dx, a von x, also der Größe, für die ich den Erwartungswert ausrechnen will, eben mal den Boltzmann-Faktor und dann muss ich noch teilen durch die Normierung, also durch diese Zustandssumme z1. Ja, jetzt kann ich auch Folgendes machen. Das sind dann die letzten beiden Gleichungen auf der Seite 295. Ich kann das nochmal hinschreiben, mein Erwartungswert A1. Und ja, ich kann jetzt hier unter dem Integral kann ich multiplizieren und dann dividieren mit h hoch e hoch minus Beta H0 mal x. Ich kann auch noch Zähler und Nenner mal nehmen mit dem Z0. Und ja, dann kann ich das jetzt, wenn ich sozusagen da erweitert habe, Zähler und Nenner, jeweils mit dem Boltzmann-Faktor, mit dem Z0, dann kann ich das jetzt auffassen als ein Erwartungswert bezüglich diesem Hamiltonian H0, nicht wahr? Weil ich ja zum Schluss habe ich ja das e hoch minus Beta H0 von x geteilt durch Z0. Und dann bezüglich dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung will ich jetzt eben den Erwartungswert ausrechnen, der gegeben ist, durch a von x mal der Exponent von der Differenz der zwei Boltzmann-Faktoren, eben für den Hamiltonian H1 und H2. Ja, gut, um die Normalisierung korrekt zu halten, muss ich jetzt typischerweise betrachte ich immer den Fall, wo ich den Erwartungswert des Operators 1, also der Identität, auswerte. Und wenn ich ja da die letzte Formel auf der Seite 295 anwende, um den Erwartungswert von 1 auszurechnen, das ist dann also die erste Formel auf der Seite 296, dann bekomme ich eben Z0 durch Z1 mal dieser Erwartungswert von der Differenz der beiden Hamiltonians. Ja, damit haben wir also das Verhältnis Z1 zu Z0. Und dann, wenn wir alles einsetzen, erhalten wir dann als Endresultat diese Formel 161, wo wir jetzt eben sehen, nicht wahr? Wir können jetzt eben einen Erwartungswert bezüglich dem Hamiltonian 1 ausrechnen, obwohl ich dann ja bloß sample bezüglich oder gesampelt habe schon bezüglich diesem Hamiltonian H0. Und um das zu korrigieren, habe ich dann eben nicht wahr noch überall diese Differenz der zwei Boltzmann-Faktoren. Ja gut, zunächst mal mathematisch gesehen ist diese Formel allgemeingültig. Das heißt, ich könnte eigentlich zwei beliebige Hamiltonians, H1 und H0, nehmen und das sollte funktionieren. In der Praxis ist es leider nicht so. Wenn ich jetzt einen Erwartungswert ausrechnen will bezüglich dieser Boltzmann-Verteilung, die eben von dem Hamiltonian H1 herkommt, dann muss ich natürlich hauptsächlich samplen eben in der Region, wo die Energie von H1, wo die gering ist. Wenn jetzt diese beiden Hamiltonien sich sehr stark unterscheiden, werden die Konfigurationen, die ich sample mit H0, werden typischerweise sehr unwahrscheinlich, dass die in der Region sind, wo eben H1 energetisch tief ist. Das heißt, ich werde also eigentlich nur samplen in Regionen, die sozusagen irrelevant sind für H1, und deshalb hat man auch dann numerisch sehr viel Neues. Es ist also einfach, es konvergiert nicht. Also in der Praxis bedeutet es, diese Methode funktioniert nur, wenn diese beiden Hamiltonien H1 und H0 eigentlich ziemlich ähnlich sind. Das heißt also, Sie müssen sozusagen einen relativ großen Überlapp haben, im Sinne, dass eben die Region, wo die Energie tief sind, die müssen gut übereinstimmen. Die letzte Methode, die ich jetzt diskutieren möchte, ist die sogenannte thermodynamische Integration. Sie können sich vielleicht erinnern, als wir die Monte-Carlo-Methoden eingeführt haben, habe ich Ihnen den Metropolis-Schritt gezeigt. Und dieser Schritt garantiert eben nur, dass die relative Wahrscheinlichkeitsverteilung stimmt. Dass also in einer Region, die energetisch tief ist, habe ich vielleicht doppelt so viele eben Samples oder Walkers wie in einer Region, die doppelt so hoch, wo die Energie höher ist. Ja, das bedeutet, dass wenn ich dann eigentlich Erwartungswerte ausrechne, dann sind die nur immer bestimmt bis eben auf einen Normalisierungsfaktor. Das war jetzt unproblematisch, weil im Endeffekt die ganzen Erwartungswerte, die wir gehabt haben, da haben wir gesehen, das war immer ein Bruch, da hat man Zähler und Nenner und die Normalisierungsfaktoren für den Zähler und den Nenner waren beide unbekannt, aber natürlich beim Zähler und Nenner heben die sich weg und deshalb musste man diese Normalisierungsfaktoren dann im Endeffekt gar nicht wissen. Die Situation ist jetzt unterschiedlich, wenn wir direkt die freie Energie berechnen wollen. Ich habe das nochmal hingeschrieben, das ist die Gleichung 162. Und da sehen wir, nicht wahr, da haben wir keinen Zähler und Nenner. Und das heißt, wenn wir die direkt mittels Monte Carlo Simulation ausrechnen wollten, geht es eigentlich nicht, weil wir eben diesen Normalisierungsfaktor nicht kennen. Ja, was man aber machen kann, das wird sich jetzt dann herausstellen, werde ich gleich zeigen, ist, dass man Differenzen der freien Energie berechnen kann, eben durch diese sogenannte thermodynamische Integration. Ja, was machen wir da? Also wir betrachten jetzt zunächst mal die Ableitung von dieser freien Energie, von Formel 162, nach der Temperatur, das ist dann also die Gleichung 163. Ja, wissen wir, dass wir statt nach T abzuleiten, können wir nach Beta ableiten und danach differenzieren, die Beta dt. Das ist die Beta dt, das ist dann ganz leicht, das ist minus 1 über kbt Quadrat. Und dann muss ich noch eben die partielle Ableitung ausrechnen von F über T nach Beta. Ja, und wenn wir uns das jetzt anschauen in der Formel 162, dann sehen wir natürlich, wir haben Logarithmus, das heißt, wir kriegen 1 über das Argument vom Logarithmus und dann müssen wir nachdifferenzieren, dieses Integral nach Beta und natürlich, wenn wir nach Beta differenzieren, bekommen wir ein h von x vor den Exponenten und dann sehen wir dieser Ausdruck da, den wir jetzt da haben, also das Integral dx h von x mal Boltzmann-Faktor geteilt durch Integral dx nur den Boltzmann-Faktor. Das ist natürlich jetzt, das ist ein Erwartungswert, nicht wahr? Das ist der Erwartungswert für die Energie. Und ich habe jetzt eben hier wieder, nicht wahr, einen Bruch. Das heißt, im Zähler und Nenner habe ich eigentlich unbekannte Normalisierungsfaktoren, aber die muss ich gar nicht kennen, weil sie sich eben sowieso wegkürzen würden. Ja, damit ist es also gleich der Energie geteilt durch t Quadrat, ja, mit einem Minuszeichen. Ja, was bedeutet es? Jetzt, wenn wir die Ableitung von f nach t kennen, dann können wir natürlich, um jetzt eine freie Energiedifferenz zu erhalten, können wir integrieren. Das ist dann die erste Formel auf der Seite 298. Wir wollen jetzt also eine Differenz von freien Energien berechnen, also sogar streng genommen, ja, es ist ein bisschen komplizierterer Ausdruck. Wir haben also f2 geteilt durch t2 minus f1 geteilt durch t1. Ja, und wenn wir da nochmal zurückgehen, eben zur Formel 163, dann sehen wir, das ist damit jetzt nichts anderes als eben das Integral von der Ableitung, nicht wahr, minus e über t Quadrat, eben dann integriert dt von der Temperatur t1 plus zur Temperatur t2. Gut, ja, also auf diese Art und Weise können wir jetzt diese Art freie Energieänderung erhalten. Ja, aber was müssen wir machen, um das wirklich numerisch auszunutzen, diese Gleichung? Ja, zunächst mal ist es natürlich klar, wenn wir diese Gleichung numerisch verwenden, dann werden wir das Integral von t1 bis t2 ersetzen, natürlich durch eine Summe, wo wir dann eben bei verschiedenen Temperaturen diesen Ausdruck e von t über t Quadrat auswerten und dann eben summieren. Ja, um jetzt einen solchen, bei einer bestimmten Temperatur, die wir verwenden für die Diskretisierung dieses Integrals, wie müssen wir das berechnen? Das können wir berechnen natürlich durch entweder Monte Carlo oder Molekulardynamik, nicht wahr? Mit beiden Methoden kann man eben den Erwartungswert der Energie berechnen. Ja, was bedeutet wiederum aber, dass ich jetzt also mehrere, meistens doch numerisch relativ teure MC- oder Molekulardynamik-Simulationen machen muss, um sozusagen diese Integrationspunkte zu berechnen. Ja, dieser Aufwand, der muss gemacht werden, wenn man bei sehr hohen Temperaturen ist, wo anharmonische Effekte wichtig sind. Wenn wir uns bei tiefen Temperaturen aufhalten, da wissen wir, dass wir dann die Potentialenergieoberfläche eigentlich gut beschreiben können durch eine Taylor-Entwicklung bis zur zweiten Ordnung. Und das ist dann eben die sogenannte harmonische Approximation. Und da wissen wir, haben wir ja Formeln kennengelernt, wenn wir da die ganzen Schwingungsfrequenzen der Phononen oder der Vibrationen haben, dann können wir da auch die freie Energie berechnen. Das waren also diese Gleichungen 102 und 103, die wir schon hergeleitet haben. Ja, hier diese thermodynamische Integration, die ich jetzt bis jetzt beschrieben habe, da haben wir sozusagen integriert entlang einer wirklichen physikalischen Größe, nämlich der Temperatur. Man kann jetzt diese thermodynamische Integration auch machen bezüglich anderen, in gewisser Weise unphysikalischen Größen. Und das wird sehr oft ausgenutzt, im Speziellen zum Beispiel auch in der Biologie, wo man zum Beispiel vielleicht wissen möchte, wie sich die freie Energie von irgendeinem Biomolekül verändert, wenn ich irgendeine Endgruppe durch eine andere ersetze. Ja, in der Realität ist es natürlich ein abrupter Prozess, wenn ich irgendwie eine Kette wegnehme und die andere dazu packe. Aber in der Computersimulation kann man jetzt da sozusagen Alchemie betreiben und jetzt eine Endgruppe sozusagen kontinuierlich transformieren in eine andere. Ja, was man natürlich braucht, um so eine Endgruppe zu spezifizieren, ist das Potential. Und deshalb ist es dann die erste Gleichung jetzt auf der Seite 299. Ich führe jetzt also eine Größe Lambda ein. Wenn Lambda gleich 0 ist, dann habe ich das ursprüngliche Potential A, das also irgendwie zur Seitenkette A gehört. Und dann, wenn Lambda gleich 1 ist, dann ist U Lambda gleich UB. Und UB ist dann eben das Potential der Seitenkette 2. Und ich sehe jetzt also, wenn ich Lambda eben da kontinuierlich von 0 bis 1 variiere, dann gehe ich sozusagen kontinuierlich von dem Potential der Seitenkette A über zum Potential der Seitenkette B. Ja, gut, dann kann ich jetzt wieder eben meine thermodynamische Integration machen. Also ich habe jetzt hier nochmal die Formel hingeschrieben für die freie Energie. Und was jetzt eben wichtig ist, diese freie Energie, nicht wahr, die hängt jetzt eben ab von diesem U Lambda von R. Das heißt, ich kann jetzt meinen freien Energieausdruck ableiten nach Lambda. Und ja, wenn ich das mache, dann bekomme ich natürlich einfach den Term U von B minus U von A von den Exponenten. Und das heißt jetzt, also dieses Integral, das da steht, das ist dann einfach der Erwartungswert von der Differenz zwischen eben UB und UA. Ja, diesen wiederum, den kann ich jetzt eben berechnen durch entweder Molekulardynamik oder Monte Carlo. Ich tue dann natürlich genauso wieder das Integral diskretisieren und dann kann ich eben, wenn ich dann integriere von 0 bis 1, bekomme ich eben dann in der Tat die Änderung der freien Energie, wenn ich eben die Kette A, die Seitenkette A durch die Seitenkette B ersetze.